Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Grawe MyMed, der neuen Gesundheitsversicherung. Mehr unter grawe.at/mymed. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Eichenauer und ihr hört den Podcast Backstage bei mir. Meine Gäste sind Musiker und Entertainer, die Backstage ganz privat erzählen, wie sie leben, wie sie arbeiten und welche Visionen sie haben. Schön, dass ihr dabei seid.
Radio ist, man sagt immer Kino im Kopf, und es ist wirklich so. Man kann eine Geschichte erzählen und jeder hat so sein eigenes Bild im Kopf dazu. Und das hat mich immer fasziniert am Radio.
Ja, ich geb zu, mir geht's schon lang nicht mehr um die Musik. Ja, ich geb zu, ich bin Profi in Finanzmathematik. Ja, ich geb zu, mir geht's nur noch um Kohle und Profit. Und fast jedes zweite Lied von mir ist dummer Text mit Beat. Hör doch auf mit so Spielereien wie Wortwitz. Mit sowas landest du nicht in den Hot Hits. Sing lieber was, von niemand lange nachdenken muss. So wie Schalalala, bum bum. Schalalala. Ich geb zu, ich brach den dicken Benz in der Garage. Ja, ich geb zu, ich krieg den fetten Labels in den Arsch. Ja, bitte kurz. Danke. Ja, ich geb zu, ich hab mein Geld in Shitcoin investiert. Ja, ich geb auf mit Kunst, die wo kein Sau mehr interessiert. Ja, doch auf mit so Spielereien wie Wortwitz. Mit sowas landest du nicht in den Hot Hits. Sing lieber was, von niemand lange nachdenken muss. So wie Schalalala.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, heute bin ich tatsächlich ein bisschen nervös. Ich bin nämlich zu Gast bei der Antenne Steiermark und da bei einem richtigen Profi-Moderator. Ich selber bin ja eigentlich so ein bisschen Angelernter, wenn man es genau nimmt. Und das setzt mich natürlich ein bisschen unter Druck. Also ich bin zu Gast heute bei Markus Dietrich, der die Antenne-Hörer durch den Nachmittag führt. Ja, er ist seit 15 Jahren Moderator bei der Antenne, hat unter anderem den Radiopreis für beste Comedy gewonnen, ist einer der innovativsten und kreativsten Radiomacher des Landes und hat unter anderem mit dem Sekundenhit einen echten Hit gelandet. Ja, Radio ist sein Leben, sagt er, und natürlich Musik. Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Hallo.
Servus Robert, also vielen Dank einmal für die Einladung, da bei deinem Podcast mitmachen zu dürfen. Ich habe den ja auch schon verfolgt in der Vergangenheit und weiß, wer schon Platz genommen hat neben dir. Somit ist es mir große Ehre, da heute mit auf der Couch sozusagen zu landen.
Du fallst ja in beide Kategorien. Der Podcast handelt von Musikern und Entertainern. Du bist ja sowohl als auch, wir haben ja schon jetzt beim Einstieg einen Song gehört, den du mitproduziert hast oder sagen wir, den Remix hast du gemacht, genau, von Eumerers Kunst. Da schließe ich gleich einmal die erste Frage an. Muss ein Radiomoderator heute mehr können, als wie, weiß ich nicht, einen nächsten Song ansagen und das Wetter vielleicht ankündigen?
wär gut, wenn er das kann. Es kommt immer darauf an, wo du als Moderator eingesetzt wirst. In der Unterhaltungsbranche, also als Sendungsmoderator, ist es natürlich immer von Vorteil, wenn du ein paar Skills mehr mitbringst, außer Verkehrsservice und vielleicht den nächsten Song. Ich sage mal, das bucht immer deiner eigenen Marke, deiner eigenen Personality ein bisschen zu. Wenn du zum Beispiel eben dich sehr viel Musik beschäftigst, wenn du ein bisschen out of the box denkst, was ich sehr gerne mache. Also ich hasse es, in ein Kasterl gesteckt zu werden. Ich bin gern ein bisschen out of the box in dem Fall. Und da ist es schon, also ich persönlich sage ja, wäre gut, wenn du mehr als nur Song ansagen kannst.
Wie wichtig ist der Schmäh als Moderator, als Radiomoderator?
Ich glaube, das ist auch wieder sehr personell oder personality-mäßig bezogen, weil du kannst natürlich das Straighte sein. Es wird jetzt wenig bringen, in einer politischen Sendung die ganze Zeit eine Pointe nach der anderen reinzuschieben.
Das machen ja die Politiker.
Ja,
ne?
Genau. Da haben wir was zum Lachen.
Richtig, ja.
Aber eben als Sendungsgestalter, als Unterhalter, als Entertainer kann es auch nicht schaden, mal so den ein oder anderen Schmäh auf den Lippen zu haben. Aber wie gesagt, das ist immer sehr, sehr Personality-bezogen. Der eine steht halt mehr für Comedy. Ich bin grundsätzlich jemand, der gern Spaß macht. Ich lache auch persönlich sehr, sehr gerne. Ich gehe dazu nicht im Keller oder so, ja, sondern mir liegt das Herz sozusagen auf der Zunge und der Spaß genauso. Und das ist irgendwie so verankert, Markus Dietrich. Und lustig, das geht meistens in einem Satz, Gott sei Dank.
Gut, wenn das nicht so wäre, hättest du vermutlich auch den Radiopreis nicht gewonnen. Mhm. Was bedeutet so eine Auszeichnung für dich?
Es ist nett, das zu haben, aber ja, es steht jetzt auch zu Hause und staubt ein im Prinzip, ja. Es war für mich persönlich schon eine große Ehre, diesen Preis entgegenzunehmen. Ich will das jetzt nicht schmälern und ich habe mich da wirklich sehr gefreut. Ich habe sehr, sehr früh angefangen mit dem Thema Radio. Also das ist bei mir mit 15 Jahren ist das im Prinzip schon losgegangen. Also da hatte ich schon einen Job.
In deiner Biografie gehen wir aber dann eh noch zurück, weit zurück.
Ja, da können wir sehr weit zurückgehen. Und nach all diesen Jahren dann 2017 die Auszeichnung zu bekommen, da du bist der Lustigste im Radio, das war schon was ganz Besonderes. Aber mir persönlich bedeutet die Reaktion von einem Hörer zum Beispiel, den ich irgendwo treffe. Vor kurzem bin ich in einem Lokal, da haben wir uns ja sogar getroffen eigentlich, zum Kellner kommen und der sagt, was, du bist der Markus Dietrich? Ich kann mich noch erinnern, wie du gesagt hast, wo Sturmmeister geworden bist. Da hast du gesagt im Radio, das Wichtigste am Morgen, Planet Erde und Sturm ist Meister. Und es war alles. Und das ist etwas, was mir viel mehr gibt, weil ich in dem Moment weiß, hey, ich habe etwas gesagt, was dich so berührt hat, dass du die Jahre noch danach später daran erinnern kannst. Mhm. Und das ist mir persönlich viel mehr wert als irgendeine Trophäe, die daheim verstaubt wird.
Du hast ja eine sehr markante Stimme mit einem hohen Wiedererkennungswert. Ist es dann so, dass Radiomoderatoren an der Stimme irgendwo erkannt werden? Weil das Gesicht dazu hat ja wahrscheinlich kaum jemand oder weniger Leute im Vergleich zu den Fernsehmoderatoren, die man wahrscheinlich sowieso am Gesicht erkennt. Aber hörst du das manchmal?
Meistens werde ich tatsächlich an der Stimme erkannt. Es hat sich durch Social Media natürlich auch wieder gewandelt, weil mittlerweile bist du ja nicht nur Moderator im Radio, sondern du bist auch in Social Media Projekte mit eingebunden. Das geht auch nicht ohne den Fluch und Segen gleichzeitig, sage ich. Aber es kommt schon vor, dass du dann neben jemanden stehst, der dann sagt, kennen wir uns? Mir kommt die Stimme so bekannt vor. Dann meistens sage ich, vielleicht hörst du ja Radio. Ich bin der Markus. Servus. Und dann macht sofort Klick. Ja, also man wird tatsächlich mehr an der Stimme erkannt als halt vom Gesicht aus. Ne?
Und freut dann das?
Natürlich. Also,
also bist du nicht ganz frei von Eitelkeit?
Ja, ich glaube, ein bisschen Eitelkeit darf man ruhig haben. Ja. Ich bin eher stolz auf das, was ich über die Jahre erreicht habe und wen ich erreicht habe, und damit meine ich halt zum Beispiel eben Radiohörer, das macht mich stolz, weil wenn jemand sagt, hey, ich kenne dich, dann hat er mindestens mich schon einmal gehört oder zweimal. Das braucht's, um jemanden zu erkennen. Und dann weiß ich, okay, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Und das macht mich eher stolz, wenn man das als Eitelkeit bezeichnet, okay.
Ja, war ein bisschen eine provokante Frage. Ist natürlich in Ordnung. Aber das ist logisch, jeder, der solche Jobs macht, will natürlich auch damit was bewirken.
Genau,
und,
ja.
und da gehört das dazu. Ja. Aber wie angekündigt, jetzt gehen wir ein bisschen zurück in deiner Biografie. Mir hat jemand erzählt, dass du schon mit 7 Jahren den Entschluss gefasst hast, Radio Moderator zu werden. Das ist für mich spannend, weil da kennt man ja Feuerwehrmann und ich weiß nicht, oder Pilot oder solche Dinge von mir aus. Aber Radiomoderator hört man da eigentlich recht selten. Ja, wie kam es dazu? Was ist da eingeschossen?
Gute Frage. Für mich war Radiomoderator dieser Astronaut, dieser Feuerwehrmann, was das für andere halt in dieser Zeit ist. Ich bin irgendwann einmal in einem Radiostudio gelandet. Ich habe früher steirische Harmonika gespielt und die Mutter war mächtig stolz drauf und hat gesagt, so, wir fahren jetzt zum Radio und dann spielst du einmal da was vor. Und da habe ich den ersten Kontakt so zu einem Studio gehabt. Das war früher noch alles getrennt. Da war der Moderator in einem eigenen Raum, der Techniker im anderen und dann hat es so mit Handzeichen hin und her. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und grundsätzlich diese Tatsache, Menschen mit etwas glücklich zu machen, hat mir immer persönlich viel gegeben. Ja. Also sei es damals mit der Harmonika, dass ich da irgendwo in einem Wirtshaus gespielt habe als 7-8-Jähriger, ja. Oder dann später im Radio, dass man einfach jemanden den Tag verschönert durch ein Lächeln. Das war immer so mein Ding. Ich bin dann auch mit dem Haarkamm von meiner Mutter zu Hause im Kinderzimmer gestanden, habe den großen, wo es noch keine Privatradios gab, Ö3 gehört und habe probiert halt Songs anzumoderieren, ja. Und das hat sich immer weitergezogen und ich habe mich immer mehr mit dieser Szene Radio beschäftigt. Und irgendwie hat mir das Leben auch gesagt, ich glaube, das ist das Richtige für dich, weil es einfach so viele Zufälle auch gegeben hat. Wenig später, das war dann so mit, ich glaube, 10, 11 Jahren oder so, bin ich in Zeltweg gewesen bei einer Messe. Und da war A1 Radio, das ist der Sender, wo ich angefangen habe, hat so einen Stand gehabt und ich habe mich überhaupt nicht auskennt, dass das jetzt ein Radiosender ist. Und dann sagt der Moderator, magst du mal reinkommen? Und ich habe nur die Technik gesehen und habe gedacht, ja, okay, cool, schaue ich mir an, kriege Kopfhörer auf, der fängt dazu mit mir zum Reden, so ungefähr das Setting, das wir heute haben. So schnell, wie es begonnen hat, war es auch wieder vorbei. Und wo wir die Kopfhörer runternehmen, sagt der zu mir, das hast du so toll gemacht, du solltest mal überlegen, Moderator zu werden. Da habe ich es mir aber schon gedacht.
Da hast du schon längst darüber nachgedacht.
Kopf. Absolut, ja. Und das war dann wieder so eine Bestätigung. Und der gibt mir seine Karte und sagt, das nächste Mal, wenn du in der Steiermark bist, zu der Zeit habe ich nämlich in Kärnten mit meiner Mutter gewohnt, ruf mich an, ich zeige dir das Senderstudio. Ein Jahr später in den Sommerferien rufe ich dort an, Mailbox. Und das ist immer die ganzen Sommerferien nur Mailbox, ich habe ihn nicht erreicht. Und dann ist ein Jahr vergangen wiederum und bei einer Veranstaltung in Kärnten, bei einer Volksmusikveranstaltung, Franz Bosch hat da gespielt, sehe ich den Tontechniker, wie er ein A1-Radio-Pickerl oben hat. Eben genau von dem Sender, wo mir der Moderator das Kartel gegeben hat. Dann denke ich mir, jetzt gehe ich zu dem hin und sage, okay, pass auf, ich habe von Armin Harrer übrigens, diesen Namen werde ich nie vergessen, die Karte bekommen. Er hat mich ins Studio eingeladen, er hebt nicht ab. Und dann hat er mich sehr traurig angeschaut, der Techniker, und sagt, ja, der Armin ist vor 1,5 Jahren verstorben.
Ey.
Und das war der Grund, warum der nie abgehoben hat. Ja. Mhm. Aber hier ist meine Karte. Wenn du das nächste Mal bist in der Steiermark, rufst mich an. Gleiches Szenario, dann hat es funktioniert. Und du merkst so, irgendwie das Leben hat immer gesagt, du musst zum Radio, ja. Meine Eltern waren immer schwerst dagegen. Bitte lern was gescheit, mach eine Ausbildung. Ich hab.
Aber für die war das dann schon komplett klar. Also
ja.
Es hat kein Plan B, wie man immer so schön sagt.
Absolut nicht.
Und du wolltest Radiomoderator.
Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich wollte zuerst studieren, habe dann Wind bekommen. Du musst ja gar nicht studieren, um Radiomoderator zu werden, weil das ist ja halt im Prinzip jetzt nicht wirklich ein Beruf, den du erlernst, so wie Mechaniker oder so, sondern da gehört halt ein bisschen Glück, Können, ganz vieles natürlich auch dazu und auch Leidenschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, irgendwie hat sich das Schicksal immer so gefügt, dass die Weichen Richtung Radio gestellt worden sind. Schule, ich war ganz schlecht in der Schule, Also ich habe zum Abschluss,
glaube ich. Bist du dann damals in Zeltweg in die Schule oder war das in
genau.
Kärnten?
Nein, Zeltweg. Also ich habe sehr oft die Schule gewechselt. Meine Mutter hat ein bisschen so gesagt, ich fühle mich hier nicht wohl, ich fühle mich da nicht wohl. Lass uns doch mal hier hinziehen. Ich habe im letzten Schuljahr, glaube ich, dreimal die Schule gewechselt. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil man halt noch nicht so alt ist, dass man selber entscheiden kann, wo man bleibt.
Ja.
Sagen wir mal so, das Zeugnis, ich glaube, ich habe gar kein Zeugnis am Ende bekommen, sondern einfach nur so eine Urkunde, hat erfolgreich an der Hauptschule teilgenommen. Aber das war mir egal, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon konkret das A1-Radio damals in Judenburg im Blick gehabt und habe gesagt, da möchte ich arbeiten. Und die haben mich wirklich volé nach der Hauptschule übernommen als Reporter. Das habe ich ungefähr 2 Monate gemacht. Und dann
das heißt, du bist also zuerst hast du mal den Kontakt gehabt, da warst du aber noch genau. Jünger, oder? Da warst du
war
so in den Ferien irgendwie ein bisschen, oder wahrscheinlich?
Genau, 13, 14, ja. Sowas um
und
den
Dreh herum. Und sobald du die Chance hattest, Schule fertig, hast du gesagt, so, jetzt bin ich da.
Genau, und sie haben mich wirklich mit offenen Armen empfangen, wenn auch sehr skeptisch, weil mit 15 beim Radio, das ist halt schon ein Experiment auch.
Du warst ja wahrscheinlich einer der jüngsten Radiomoderatoren dieses Landes, oder? Nehme ich mir an. Ich weiß nicht, ob es da.
Ich traue mich sogar zu behaupten, es hat noch keinen Jüngeren gegeben in einem normalen Erwachsenenprogramm. Wenn man jetzt das Kinderprogramm hernimmt, klar, da sind dann hin und wieder mal Kinder als Schausteller im Fernsehen zu sehen in Kinderprogrammen. Aber im normalen Radioprogramm war er 15, also ich kenne niemanden, der jünger war, ja. Und
das war ganz ein normales Angestelltenverhältnis dann schon?
Oder? Ich war damals selbstständig.
Selbstständig.
Also ich habe
15 auch, ja, ist auch früh, ja, ne?
Also da war ich 16 dann schon eigentlich, wo ich dann wirklich das Unternehmen unter Anführungszeichen gegründet habe. Also diese Selbstständigkeit, ich habe dann auch Produktionen dazu gemacht, also so Werbejingles, Veranstaltungsmanagement, weil ich da auch schon DJ nebenbei gemacht habe. Also da so mit 16 ist es dann so richtig losgerollt eigentlich, das ganze Business, ja.
Okay, und dann ist aber A1 irgendwann Geschichte genau. Gewesen für dich. Wie ging es dann weiter?
Da bin ich gleich zum nächstgrößeren Sender gekommen, zu 89.6, das Musikradio. Das war in Bruck an der Mur. Komischerweise, alle Sender, von denen weggegangen bin, haben 2 Jahre danach zugemacht. Also kleiner Reminder für die Antenne Steiermark. Es ist nicht gut, mich gehen zu lassen. Zumindest aus der Historie heraus. 89.6 war auch so ein Oldie-Sender. War vielleicht für mein Alter nicht gerade passend vom Musikgeschmack, aber ich möchte sowohl A1 Radio als auch 89.6 überhaupt nicht missen. Weil das meine Schule war. Also die wirkliche Schule habe ich nicht so mögen, damit habe ich mich nicht ganz identifizieren können, weil ich nicht das gelernt habe, was ich eigentlich wollte. Und diese 2 Sender waren für mich das größte Lehramt, das es, glaube ich, auf der Welt gibt, ja. Musikalisch wie auch weltpolitisch.
Mhm. Also dann hast du den 2. Sender in den Ruin getrieben durch deinen Abgang und dann ist es bei der Antenne losgegangen.
Genau.
Wie ist das gelaufen? Sind die auf dich aufmerksam geworden oder hast du dich beworben einfach? Oder
das ist ganz lustig gewesen, weil der Klaus Markus ist eigentlich ein bisschen daran schuld, dass ich gelandet bin, wo ich heute stehe und moderiere. Klaus Markus ist der Entdecker und der Produzent von DJ Ötzi gewesen früher und der war zum Interview geladen bei 89.6 und kommt an und sagt, ich habe dich gerade im Radio gehört, du klingst so genial, du machst es so gut, du musst zum großen Sender, willst nicht nach Wien. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, Wien, ja, aber dann halt zu der Antenne Steiermark, ja. Also ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich mache das für dich. Und ich habe das damals nicht so wirklich greifen können, weil gesagt ist einmal schnell was. Aber der Klaus hat wirklich Nägel mit Köpfen gemacht, hat da in Dobel damals noch Bescheid gegeben. Er hat gesagt, hört, da ist jemand, der klingt richtig, richtig gut, bitte holt den zu euch. Und das ist dann auch passiert unter der damaligen Programmchefin, der Christiane Stöckler, den wir eingeladen. Wir haben ein bisschen gequatscht und ein halbes Jahr später habe ich dann eigentlich schon 2009 in Dobel angefangen, im März war das.
Und in diesen Jahren hat es nie irgendwie mal einen anderen Berufswunsch vielleicht ergeben, hast nie darüber nachgedacht, vielleicht doch noch was zu lernen, ne? Dass,
nie.
Matura,
also,
Schule oder Studium, nie, war nie ein Thema.
Nein, es war eigentlich, also ich lebe ja nicht nur Radio aus Leidenschaft, sondern das ist meine große Liebe. Ja. Und ich habe mich dem Ganzen da wirklich so verschrieben, dass ich nie wirklich was anderes mir vorstellen habe können. Ja. Es sind schon Sachen dazugekommen, wo ich sage, okay, die sind interessant, die Musik zum Beispiel, die hat sich auch über die Jahre entwickelt, wo ich sage, okay, das ist eigentlich sehr cool, macht mir auch Spaß, aber die erste große Liebe und die Leidenschaft war immer Radio und ich habe so nicht nur 100% dem Ganzen gewidmet, sondern 200% oder vielleicht sogar 300%. Das ist mir dann auch ein bisschen später zum Verhängnis geworden, aber es war nie so, dass ich gesagt hätte, na, ich suche mir jetzt einen Plan B. Es ist immer nur eine Karte gewesen.
Also wenn du die Chance hättest, jetzt ein berühmter, erfolgreicher Musiker zu sein, würdest du trotzdem sagen, nein, bleib Moderator.
Ein Stück von mir bleibt auf jeden Fall immer Moderator. Das geht leider nicht, das gehört zu meinem Leben dazu. Das ist, für andere ist es Atmen, für mich ist es einfach Moderieren und Leute einfach glücklich machen. Mhm. Weil es ein Riesenspielwiese ist. Radio ist nicht eben, ich sag jetzt den nächsten Song an, du kannst so viel, wenn man dich lässt, so viel machen im Radio. Radio ist, man sagt immer Kino im Kopf und es ist wirklich so. Man kann eine Geschichte erzählen und jeder hat so sein eigenes Bild im Kopf dazu. Und das hat mich immer fasziniert am Radio und das wird mich auch in Zukunft immer noch faszinieren. In welcher Form? Schauen wir mal.
Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, dir ist nichts peinlich, gell?
Ja.
Hat es trotzdem gerade so in den Anfangsjahren vielleicht für andere, für Außenstehende, ja, wenn sie das gesehen haben, ein bisschen peinliche Momente gegeben?
Also,
oder sagst du hoppalas oder ist das?
Ja, es gibt schon, also so ein bisschen peinlich waren mir schon manche Sachen. Nie das, was ich auf Sendung gemacht habe, weil dazu stehe ich. Dazu habe ich mich auch proaktiv entschlossen. Aber im Hintergrund gab es dann schon mal so Momente, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, lustige Geschichte zum Beispiel, war eine Rubrik, der Blind Call. Da habe ich gedacht, schauen wir mal, was passiert, wenn ich zwei Menschen gleichzeitig anrufe, nichts sage und im optimalsten Fall heben die auch gleichzeitig ab. Das hat funktioniert und die Situation ist einfach kurios, weil der eine halt glaubt, der andere hat angerufen und der andere glaubt, der eine hat angerufen und man merkt halt, die glauben jeweils über den anderen, dass er deppert ist, ja. Und das ist eine super coole Geschichte gewesen. Und wenn du möchtest, können wir da sogar mal reinhören. Ich hätte ein Beispiel für dich. Bei der Situation war es dann so, ich habe die Frau Frühling angerufen, weil es war gerade Jahreswechsel, also von Winter auf Frühling, und habe eine Frau Winter aus dem Telefonbuch rausgesucht, habe die beiden gleichzeitig angerufen und mal geschaut, was passiert, wenn man sie alleine lässt. Und das ist dabei rausgekommen.
Winter? Hallo?
Ja, bitte, wer spricht?
Winter.
Ah, und da ist der Frühling. Winter kommt erst, jetzt ist der Frühling am Zug. Ja, ich weiß nicht, wer hat denn das Gespräch jetzt veranlasst?
Ja, bei uns hat es geleitet, also wenn Sie angerufen haben, oder?
Ich habe niemanden angerufen.
Ach so?
Ja, der Winter hat verspielt und der Frühling hat gewonnen, so stellen wir das vor.
Aha.
Ja, brauchen wir jetzt noch den Herbst, ne?
Genau.
Ja, schön, Sie zu hören. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute, also einen guten Frühlingsbeginn.
Ja, das waren halt einfach wirklich göttliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Weil du merkst da bei der Frau Winter, sie glaubt, die Frau Frühling ist nicht mehr ganz frisch, ja?
Ja. Und wir kennen ja das, dass irgendwie so Telefonate stattfinden, wo jemand anruft oder man ruft jemanden zurück und sagt, ja, bitte, genau. Sie haben mich angerufen. Nein, ich habe sie nicht angerufen.
Und da gab es tatsächlich mal in der Aufnahme eine Situation, um deine Eingangsfrage abzuschließen, die mir sehr peinlich war, weil ich habe mir gedacht, na, das wäre doch mal lustig, bei einer Sex-Hotline anzurufen, und zwar zweimal, und die zwei zusammenzuschalten. Ja? Das Material wurde niemals gesendet, das kann ich da versprechen. Ist auch gut so. Allerdings kam dann einen Monat später der Programmchef aus seinem Büro raus und sagt, Dietrich, komm mal bitte kurz zu mir. Und schaut mich an und sagt, sag einmal, hast du bei einer Sex-Hotline angerufen? Und ich, ja. Sagt er, wir haben gerade ein Abo um 120 € im Monat. Und das war aber leider Gottes oder Gott sei Dank in dem Fall auch eine sehr betrügerische Hotline, auf die ich selber reingeflogen bin. Wir haben das dann rechtlich klären können, also es wurde nichts gezahlt und wir haben durch die Aktion Gott sei Dank auch andere beschützt.
Mhm. Ja, wie gut ist da, dass einem nichts peinlich ist?
Genau.
Ja, aber das ist natürlich eh gut drauf sein, ist natürlich so eine Geschichte. Mhm. Als Moderator musst du das natürlich schon mal berufsmäßig täglich. Wie schwer ist das?
Gar nicht so schwer, weil meine Mentalität eigentlich immer das Positive in allem sieht. Das hält mir auch meine bessere Hälfte, meine Freundin, mir immer vor, man musst du immer so positiv sein, weil wenn es dir nicht gut geht, finde ich immer irgendeinen Grund, warum es ihrer wieder besser gehen könnte. Das macht mich als Person aus, darum fällt es mir natürlich nicht allzu schwer, diese positive Einstellung, dieses Mindset und diese Fröhlichkeit an den Tag zu legen. Aber natürlich gibt es auch Momente, weil unser Leben immer durch Ups and Downs geprägt ist, dass ich meine Sendung habe, wenn ich einen Down habe. Und da ist man dann halt schon so viel Profi, dass sobald das Mikrofon eingeschalten ist, dass man dann plötzlich eben eine andere Person ist. Und zwar der Markus Dietrich, den man im Radio kennt. Und jetzt nicht der, mit dem man jetzt gerade vielleicht eigentlich heulend in der Ecke sitzen kann. Ja? Mhm. Und das ist ein bisschen, also Gott sei Dank ist meine Fassade dann sehr dem nahe, was mich als Person im natürlichen Sinne ausprägt, ja. Aber klar, du hast da so ein bisschen eine Schauspielerei dann auch dabei.
Ja, und es hat ja dann auch in deinem Leben oder in deiner Karriere mal eine Phase gegeben, wo das offensichtlich nicht mehr so gut funktioniert,
genau,
hat,
ja.
Wo du psychische Probleme bekommen hast. Über das werden wir jetzt dann gleich mal reden. Dazwischen spielen wir aber noch einmal Musik, einer der Lieblingssongs von Markus Dietrich.
Jetzt bin ich gespannt, welchen du nimmst.
Udo Lindenberg,
ja!
Sonderzug nach Bankhof.
Und ich liebe diesen Song. Ohne Ende hat ein bisschen was auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Meine Eltern, also mein mütterlicherseits, sowie meine Geschwister, meine Halbgeschwister, die kommen aus der ehemaligen DDR, wo Udo Lindenberg ein Superstar war, aber nicht spielen durfte. Und ich finde es einfach zum Brüllen komisch, und da kommt jetzt wieder dieser Spaßfaktor raus, wenn ein Udo Lindenberg hergeht, also zur Erklärung, Westradio war absolutes Verbot. Wenn sie die da damit erwischt haben in der DDR, dann warst du weggesperrt.
Die Fernsehsender hören, ne?
Ja, absolut. Mhm. Und Erich Honecker war ja Vorstand des Staatsrats, also einer der höchsten, und hat ihn dort nicht spielen lassen in der DDR. Und ich finde es einfach zum Brüllen komisch, wenn ein Staatsoberhaupt im Radio auftritt und den Udo Lindenberg hört mit Hallo Erich, kannst mich hören? Hallelöchen.
Ja, das ist allerdings cool. Okay, jetzt aber Udo.
Let's go.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit einer Band. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, der darf das nicht, und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR, und stündlich werden es mehr. Och Erich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Entschuldigung, der Sonderzug nach Pankow? Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich
sag, so, ja, Udo war das jetzt. Ja, wir haben jetzt den, ich habe schon kurz angesprochen, es gab eben eine Zeit in deinem Leben, das ist ein paar Jahre her mittlerweile, wo es da eben nicht so gut gegangen ist, sowas wie ein Burnout gekommen ist. Ja, wie war das oder wie ist das entstanden bei dir oder wie bist du draufgekommen?
Ne? Ja, das Draufkommen ist eher so die spannendste Frage in dem Ganzen, ich selber gar nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich einfach immer, also ich war ständig krank, so in allen 3 Wochen verschnupft, dann plötzlich wieder grippaler Infekt, also ich habe überhaupt keine Energie gehabt. Das Problem an dieser Geschichte ist aber, du nimmst das so nicht wahr, für dich ist das ja alles normal, ja, dann bist du halt wieder mal krank, geht in einer Woche eh schon wieder. Und irgendwann kam dann meine Ärztin und sagt, sag einmal, wie schlafst denn du eigentlich? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich gar nicht. Mhm. Und das war wirklich so, also ich bin nächtelang wach gelegen, ich bin so halb in den Schlaf reingekippt und im gleichen Moment wieder aufgewacht, war putzmunter, ich war zum Teil dann schon aggressiv, habe das Polster durchs Schlafzimmer geschmissen, weil es mich so anzipft hat, dass du einfach nicht zur Ruhe kommst. Und meine Ärztin hat dann gesagt, du, ich glaube, da steckt mehr dahinter. Du solltest das vielleicht einmal ein bisschen näher abklären lassen. Und ich habe mir dann auch gleich eine Ärztin dafür besorgt, also eine Psychologin, die mir da geholfen hat. Und die hat gleich nach dem ersten Gespräch gesagt, na, also das schaut nicht gut aus. Du bist da in einer mittelschweren Depression mit einem guten Fahrwasser auf eine schwere Depression. Du brauchst jetzt echt einmal Zeit für dich. Und ja, für mich war das ganz schwer zu akzeptieren, zu sagen, so, ich mache jetzt einmal kein Radio, weil das macht mir ja Spaß, ja. Das ist für mich jetzt nicht so die Arbeit gewesen. Also es ist schon Arbeit, aber wenn man etwas mit Leidenschaft macht, dann kann man es so nicht sehen. Und das war aber gleichzeitig auch das Problem, weil ich habe etwas, was mir immer Energie und Freude gegeben hat, einfach mit Leidenschaft verbunden, aber nicht mit Arbeit. Und habe mich da einfach zu sehr übernommen. Und dann sage ich zu ihr, ja, okay, wie lange können wir da jetzt, wann kann ich wieder Sendung machen? Und dann holt die so diesen Lehrerkalender raus und fängt an zum Blättern. Und blättert und blättert und die Wochen ziehen vorbei und ich denke mir so, jetzt wird es einmal aufhören zu blättern. Und irgendwann ist sie dann einmal dreiviertel Jahr später angekommen und sagt sie, da kann ich es mir vorstellen. Dann habe ich sie angeschaut und gesagt, das geht nicht, das kann ich. Ich kann nicht so lange ohne meine Leidenschaft leben. Und dann sagt sie, ja, aber du musst, ja. Ich habe es dann mal so, also ich bin dann raus bei der Ärztin, war am Boden zerstört, noch mehr als wie ich hinkommen bin, weil das musst du natürlich auch mal verdauen. Dir sagt jetzt gerade jemand, das, was du wirklich in deinem Leben gern machst, das kannst du jetzt bitte nicht machen, weil es dir eigentlich nicht gut tut, ja. Das hat dann tatsächlich mal so ein paar Wochen gebraucht, bis ich das verdaut habe, aber vor allem diesen Gedanken wegzubringen, du gehst jetzt nicht zur Arbeit. Das ist ganz schwer für mich gewesen, weil wenn man so früh anfängt, wie mit 15, ich habe nichts anderes gemacht in meinem Leben, irgendwie außer das. Und dann kam aber der Wechsel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so paradox das klingt, dieser dunkle Fleck war eigentlich das Schönste, was mir da passiert ist in meinem Leben. Dreivierteljahr war das dann insgesamt.
Hast du es tatsächlich ein Dreivierteljahr durchgehalten?
Ja, ein Dreivierteljahr.
Okay.
Und es war gar kein Durchhalten dann mehr, sondern es war wirklich eine Erkenntnis nach der anderen. Ich habe so viel über mich selber gelernt in diesem Dreivierteljahr, weil ich die Möglichkeit hatte, auf mich zu beschränken, also auf mich zu konzentrieren. Das hast du in der heutigen Zeit nicht. Es ist alles schnell. Alles muss schnell gemacht werden, alles muss produktiv gemacht werden, am besten kreativ auch natürlich noch dazu und schnell, 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 schnell. Da hast du keine Zeit, um selber zu überlegen, wie geht's mir eigentlich dabei. Mhm. Und dieses Dreivierteljahr war der Moment, wo ich wirklich gesagt habe, wofür stehe ich, wer bin ich überhaupt, wo sind meine Grenzen und wie weit kann ich gehen, dass es mir eigentlich noch gut tut. Und da sind Sachen für mich selber ans Tageslicht gekommen, wo ich mir nie gedacht hätte, dafür interessierst du dich, aber tatsächlich. Mhm. Also insofern bin ich sogar ein bisschen froh, dass es so weit gekommen ist. Ja.
Und das heißt, du hast dann in der Zeit nichts gemacht, spazieren gehen oder wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe sehr, sehr viel nichts gemacht, aber auch wieder sehr viel anderes. Mhm. Ich habe mich mit Themen beschäftigt, also Musik ist nicht gegangen, weil das so ein bisschen so auch diesen Druck wieder aufgebaut hätte. Ach, du musst irgendwas gut machen, ich bin ein bisschen ein Perfektionist und da ist man meistens immer ein bisschen in seinem eigenen Käfig gefangen Und da war Musik jetzt gerade nicht so, weil dann hätte ich wieder überlegt, ist das jetzt gut genug? Könnte das jemandem gefallen? Na, machen wir mal bitte nicht. Ich habe mir auf Sachen beschränkt, wie zum Beispiel Quantenphysik. Ich habe mir ein Buch geholt, das ich zu 50% nicht verstanden habe. Die restlichen 50% waren schöne Bilder.
Das würde übrigens bei mir, glaube ich, ein Burnout auslösen.
Ne? Quantenphysik?
Ja.
Wobei mal jemand gesagt hat...
Nur das
hat,
Buch würde schon Burnout, nur wenn ich es mir kaufe.
Ne? Es ist ein sehr schweres Buch, sage ich jetzt einmal. Ja,
ja, glaube ich. Ja.
Irgendwer hat einmal auch gesagt, wer Quantenphysik versteht, der hat sie nicht verstanden. Das hat mich aber komplett ein bisschen mal aus meiner Welt
Falco
rausgeholt.
Falco wahrscheinlich, oder?
Na, Falco war es nicht, aber es könnte von ihm sein, ja. Es hat mich
also
auf eine ganz andere
einfach
Welt geholt.
Auch weg von deinem Job.
Genau, ja.
Also würdest du aber sagen, war schon dann auch dieser Job der Auslöser, dieses ständig kreativ sein zu müssen,
ja.
Druck zu haben,
genau,
letzten
ja.
Endes ist es ja auch. Nicht? Ich meine, das sitzt, du musst um die Zeit... da sein,
du musst
ne?
immer funktionieren.
Ja.
Ich habe zu dem Zeitpunkt also, oder davor noch auch eben sehr viel als DJ aufgelegt. Ich war beim Frequency, ich war in Österreich weit in sehr vielen Clubs unterwegs. Das heißt, ich habe 40 Stunden in der Woche Radio gemacht und am Wochenende, wo ich eigentlich quasi Luft holen hätte sollen, bin ich irgendwo in einem Club gewesen und habe aufgelegt oder eben auf einem Festival. Und das ist aber... Also meine Freizeit war wirklich zu der Hochzeit von Sonntagnachmittag 14 Uhr bis Sonntagabend 18 Uhr. Das war meine Freizeit über 3-4 Jahre hinweg. Und da kennst du dann nur noch mehr Arbeit. Also es war eher so dieses Problem, ich kann an nichts mehr anderes denken, außer an die nächste Sendung, an den nächsten Auftritt, an die nächste Show. Das ist einfach nicht mehr weggegangen, ja. Und das war dann so ein bisschen das Problem, dass ich einfach zu viel gemacht habe, ja.
Und hast du jetzt irgendwie so ein bisschen für dich selber eigene Techniken entwickelt, Frühwarnsysteme, wenn
ja.
man so will, ja? Ist das, lernt man das in der Zeit auch?
Das lernt man in dieser Zeit, entweder mit ärztlicher Hilfe. Bei meiner Ärztin war es allerdings so, dass die gleich gesagt hat, Markus, du hast so eine starke mentale Kraft. Und wir haben uns immer wieder so in regelmäßigen Abständen getroffen und sie hat gesagt, du machst das alles super so, wie du machst, ja, wie du es machst. Ich hätte Reha machen können, war aber nicht notwendig. Ich habe einfach nur Luft holen müssen und meine Technik ist so simpel wie schwierig gleichzeitig, Nein zu sagen. Man muss das einfach können, man muss das lernen. In der heutigen Zeit will man auch jeden alles recht machen. Ich will nicht, dass der schlecht über mich denkt. Ich will nicht da Nein sagen. Und auch dieses Mindset mit, was könnte der über mich denken, ja, das ist auch sehr schwierig, ja, weil du kannst es nie.
Und jetzt ist dir das wurscht, was andere über dich denken.
Ja, nicht ganz, aber schon wurschter, sagen wir mal so, weil ich stehe für die Sachen, die ich mache und ich kann einmal stolz auch auf mich selbst sein. Also auch das habe ich lernen müssen, dass ich sage, okay, ich bin mit dem zufrieden, was ich jetzt gemacht habe. Ich mache das nicht abhängig von irgendjemand anderen, der mir sagt, hey, super gemacht, mach weiter so, sondern ich kann auch mich mal hinsetzen und sagen, no, das finde ich gut, das habe ich schön gemacht und darauf kann ich stolz sein.
Es ist ja gerade so, wenn man in der Öffentlichkeit und da über Social Media natürlich, bist du ja auch sehr aktiv,
ja.
Da fängt man sich ja permanent Zensuren ein. Ne?
Absolut.
Der ist super, der ist scheiße, der ist blöd, der ist gescheit, der ist schier, ich weiß nicht, alles Mögliche. Das muss man ja selber auch dann einmal verdauen können. Und da haben ja viele trotzdem auch Probleme damit. Sie brauchen es einerseits. Fluch und Segen, hast du ja vorher schon gesagt. Und auf der anderen Seite musst du natürlich mit solchen Kommentaren und Meldungen klarkommen, oder?
Das ist absolut richtig. Also man muss mit Kritik umgehen können. Das kann ich Gott sei Dank auch ganz gut, weil jede Kritik nehme ich mir natürlich zu Herzen. Ich schaue aber auch und reflektiere auch, ist die jetzt berechtigt? Ist das jetzt jemand, der mir einfach nicht mag? Oder kann ich wirklich... weiß ich nicht, in diesem Sektor vielleicht noch etwas verbessern. Ja? Social Media, ganz gefährliche Geschichte, eben Fluch und Segen. Es kann dir helfen, um mehr Bekanntheit zu machen. Es lässt sich auch in der heutigen Zeit eher schwer verhindern als Person im öffentlichen Interesse, dass du das weglässt, weil es will immer irgendwer was von dir wissen. Und es ist natürlich auch wieder mal gutes Marketing, sage ich einmal, wenn du das installierst. Aber ich nutze das in einem gesunden Maße. Also es gibt dann schon Zeiten, wo ich sage, so, mich bockt es nicht. Wenn man mir auf Social Media folgt, sei es auf Instagram oder TikTok, dann siehst du, es gibt eine Zeit lang super viel Content, dann ist einmal ein bisschen still und dann fängt es wieder an. Und da, wo still ist, da spüre ich es gerade nicht, ja.
Und du beschränkst es ja im Wesentlichen auf deine berufliche Tätigkeit auch,
absolut,
muss ich dazu sagen.
Genau, ja. Also, dass ich jetzt nichts mache, das gibt es eigentlich nicht in meinem Leben. Meine Mutter sagt immer, Hummeln im Arsch. Ich brauche einfach eine Bewegung. Und wenn das eine weniger ist, dann ist es halt beim anderen wiederum mehr, ja.
Aber was ich ja immer spannend finde, dass gerade in so Berufen, wo Menschen in der Öffentlichkeit stehen, ob das Sänger, Schauspieler, Musiker, Moderatoren auch sind, da gibt es ja andere auch noch, die damit schon zu kämpfen hatten. Es kann irgendwie kein Zufall sein, dass das sich in dieser Personengruppe so häuft, oder?
Absolut. Depression ist ja etwas, wo dein Körper sagt, ich kann mich mit dir in diesem Moment nicht identifizieren. Der Hirn sagt, na, das ist so, aber der Körper sagt, na, das bist nicht du. Und es ist so, dass du halt auch, wenn du der ehrlichste Moderator auf der ganzen Welt bist, dass du immer wieder so ein bisschen eine Schauspielerei hast. Weil wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, wo wir vorher schon gesprochen haben, und gehe raus und ich treffe einen Fan, es gibt nichts Schöneres als jemand, der sagt, du machst es so toll und ich höre dir so gern zu, du machst mir den Tag schöner. Aber in dem Moment kann es mir ja eigentlich auch sehr schlecht gehen und ich wollte eigentlich gerade in meiner Bubble sein. Trotzdem musst du für denjenigen aber jetzt, nett bin ich sowieso, das wäre das falsche Wort, aber positiv gestimmt sein, weil er kennt dich so und er hätte dich auch gern so. Das heißt, du verfällst in diesem Moment durchaus in eine andere Rolle. Und wenn es eine lange Zeit gibt, wo es dir schlecht gibt und du diese Rolle immer aufrechterhalten musst, dann wird es schwierig, ja? Weil dann kommt eben der Punkt, wo der Körper sagt, so, das ist zwar schön, dass du immer happy baby bist, aber ich bin jetzt traurig und jetzt zwinge ich dich dazu, traurig zu sein. Ja?
Kann es auch vielleicht so, dass es einfach eine gewisse Anzahl an Menschen, die man erträgt. Ja? Also, wenn du jetzt natürlich, sieht man ja, dass gerade so große Stars auch sich dann anfangen zurückzuziehen.
Ja.
Das legt man ihnen dann fast immer als Arroganz aus, aber weiß ja halt wahrscheinlich, du hast ein gewisses Maß an Menschen, die du verarbeiten kannst.
Richtig, ja.
Oder?
Also stell dir vor, es kommt jeden Tag jemand, also bei mir hält sich das ja noch in Grenzen, ja, aber wenn wir jetzt wirklich so mal ein paar Maßstäbe nach oben gehen, Ed Sheeran, große Künstler, die sind ja die ganze Zeit nur von Leuten umgeben, die irgendwas haben wollen. Mhm. Sei es ein Foto, sei es ein kurzes Interview, weil halt irgendein Radiosender oder ein Medium etwas machen möchte. Das heißt, du wirst die ganze Zeit rumgereicht wie so ein Pokal und hast aber nie selber die Möglichkeit, dass du sagst, so, ich setze mich jetzt mal hin, ich hau die Füße rauf, ja, und konzentriere mich nur auf mich. Und auch dieser Prozess, wenn du dazu kommst, braucht halt eine Zeit lang, ja. Also,
obwohl der Ed Sheeran ja die Macht und die Möglichkeit hätte, zu sagen, mache ich nicht. Gut, man merkt dann, sie ziehen sich dann solche Leute oft einmal relativ lang auch wieder aus der Öffentlichkeit zurück, wo man das Gefühl hat, das braucht offenbar eine Regeneration.
Ja.
Vielleicht eh alle einmal in einer ähnlichen Situation waren, wie du es warst, offensichtlich.
Ja, man braucht es einfach. Man muss einmal auch Luft holen können für sich selber. Ja. Und das macht man jetzt nicht, wenn man sagt, hey, mich zipft das jetzt an, dass mich die ganze Zeit jemand anspricht. Nein, das ist dann falsch verstanden. Ich liebe es, wenn jemand herkommt und sagt, du, können wir vielleicht ein Foto machen? Das ist eine Riesenwertschätzung. Aber irgendwann bist du halt, wenn's dir nicht gut geht, an dem Punkt, wo du sagst, so, ich mag jetzt eigentlich nur mein Packerl Milch kaufen und dann wieder nach Hause und weiterplären oder was auch immer, ja.
So, mein lieber Markus, bevor wir jetzt noch ein bisschen über deine Musikkarriere und über ein interessantes Hobby, das du ausübst, sprechen werden, werden wir noch einmal Musik hören. Mhm. Ein weiterer deiner absoluten Highlight-Songs kommt jetzt, nämlich von Toto Africa.
Wahnsinns cooler Song. Liebe ich.
I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation.
an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Bei dir sind ja schon jede Menge nationaler, internationaler Stars. Ed Sheeran vielleicht noch nicht.
Ed Sheeran noch nicht, nein.
Aber ansonsten das Who is Who, zumindest der österreichischen Pop-Szene. Gibt es da jemanden, der dich besonders beeindruckt?
So ziemlich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber eigentlich jeder beeindruckt mich immer auf seine eigene Art und Weise, weil jeder Mensch halt ein bisschen unterschiedlich ist. Und für mich als Moderator ist es immer die Aufgabe auch zu schauen, bei meinem Interviewpartner, du kennst es selber, wo sind die interessanten Punkte bei demjenigen? Jeder steht für irgendwas, ja. Und das herauszufiltern, also ich finde immer irgendwas, was interessant ist. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir natürlich Wanda. Sehr, sehr, weil das einfach ein wunderschöner Nachmittag war mit den Jungs. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen in meine Musikrichtung auch wieder, wo du vorher gefragt hast, ist es wichtig, dass man Musiker und Moderator vielleicht gleichzeitig ist. Das macht es zum Beispiel aus. Wanda sind zu Besuch gekommen, Management, du hast 20 Minuten Zeit, dann sind die weg. Und ja, dann sind die da. Und ich habe mir gedacht, was, ein Interview, das macht halt einfach jeder. Neues Album, super, wie läuft's? Wie seid ihr auf die Songs gekommen? Wie schreibt ihr Songs? Die Fragen hat man schon 100-mal gehört, 100-mal beantwortet worden, braucht keiner mehr.
Hoffentlich werden es manchmal auch anders beantwortet. Ja. Hofft man dann zumindest. Ne?
Genau. Und ich habe einfach die Musiker da packt, wo sie eigentlich sich wohlfühlen, nämlich bei der Musik. Und bei Wanda war es damals so, da hat es eine Zeit gegeben, wo die Wanda-Gegner gesagt haben, nee, das ist ein Falco-Abklatsche. Ja. Die machen ja nur einen Falco nach. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn die schon zu Gast sind, dann machen wir mal den krassen Vergleich. Und ich habe die Musik von Falco hergenommen und den Text von Wanda genommen, von Bussi Baby. Mhm. Und habe zum Marco gesagt, komm, lass uns das gemeinsam machen, wenn ihr dazu Lust habt. Und er war ja sofort Feuer und Flamme. Wir können das übrigens auch gleich gerne anspielen.
Das machen wir.
Das machen wir.
Das hören wir uns an.
Und aus den 20 Minuten sind plötzlich 1,5 Stunden geworden von Wanda, die bei mir im Studio waren, weil wir einfach so viel Freude dabei hatten, wie wir dieses Interview gestaltet haben. Mhm. Und wie es gelungen hat, hören wir uns jetzt an.
Also Musik von Falco und euer Text. Und bitte, liebe Antenne-Fans, das ist jetzt live aus dem Senderstudio. Wanda ist ja da, ist ja klar. Du bist vom Sternen high, ich bin da nicht so frei. Ich brauch schon einen Schnaps oder irgendwas. Mama wollte nach Rom, Mama träumt sich nach Berlin. Aber Mama stirbt in Wien. Ja, ja, da hast du's wieder, gehst da und legst dich nieder, weil du weißt, man kriegt kein weißes ohne Geld. Ja, ja, da hast du's wieder, gehst da, doch nicht schon wieder, weil du weißt, man kriegt kein weißes ohne Geld. Sag, hast du ein Bussi Baby?
Bussi Baby, 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 Buss
pussy, baby.
Also das war wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Moment in meiner ganzen Laufbahn als Moderator, wie die Jungs da waren und wir das da durchgezogen haben.
Und die sind dann einfach länger geblieben, weil sie
genau.
Mit einem Kollegen sich unterhalten haben und nicht einen, der sie nur praktisch ausquetscht.
Richtig, will, richtig. Und das war auch immer mein Ansporn, dass ich mit den Künstlern, die da sind, immer irgendwas anderes mache. Ich wollte nie dieses klassische Interview. Es hat nicht immer funktioniert. Der Cavalier hat mir zum Beispiel einmal wirklich im Regen stehen lassen. Ich hab's aber verstanden, weil da ist zu dem Zeitpunkt gerade Flow Rider mit Whistle rausgekommen und ich habe mir gedacht, das wäre doch super lustig, wenn der Andreas Cavalier diesen internationalen Hit auf Deutsch singen würde. Und dann habe ich gesagt, schau Andi, das ist der Text, lies einmal durch. Und dann schaut er mich an und sagt, so hörst. Ich glaube, bist du deppert, ich kann nicht singen. Kannst du mein Pfeiferl blasen, can you blow my whistle, baby, auf Englisch? Ich hab's dann verstanden, aber dachte, ja, ist in Ordnung.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob er live immer so gut rumkommt, gell?
Ich weiß nicht.
Aber gut. Aha, ja, Wanda. Ja, ergeben sich dann aus solchen Gesprächen auch manchmal sowas wie Freundschaften, dass du
sagst, absolut. Ja,
du bist auf einer Wellenlänge, verstehst dich gut.
Ja. Ganz, ganz dicke Freundschaften. Eine davon betrifft alle Achtung. Also so ziemlich die ganze Band, sei es der Stani, sei es der Patrick De Benedetto Freisinger, Robby, Max, Romina. Das ist alles, also gerade diese Band ist ein bisschen so Familie geworden, speziell aber durch den Patrick vor allem. Den habe ich das erste Mal kennengelernt. Da war er noch bei der Vorband, bei Kompass Nord, bei seiner vorigen Truppe. Und wir haben da auch ein Interview gemacht und das hat irgendwie so, du spürst das halt einfach, ja, wenn du jemanden gleich magst. Und das hat von vornherein funktioniert. Wir haben nächtelang danach bei seinem alten Studio im Dachboden Jam-Sessions gemacht, wo wir Musik experimentiert haben. Wir haben so einen Heizkörper und dann Gitarren-Koffer-Musik gemacht. Mhm. Und das war für beide einfach total lehrreich. Ich eben als eher elektronischerer Producer habe im Akustischen viel mitbekommen und umgekehrt. Ja. Also der Patrick viel über Elektronisches. Also das hat sich super ergeben damals. Ja. Aber nicht nur der Patrick und alle Achtung, sondern Anna-Sophie zum Beispiel, auch ganz, ganz entzückend, mag ich wirklich gern, war glaube ich auch bei dir schon im Podcast.
Schon bei mir, ja. Ja. Gescheites, junges Mädchen, möchte ich fast nicht sagen, aber auf jeden Fall wirklich sehr reflektiert und gescheit. Also
absolut.
Beeindruckt, ehrlich gesagt.
Und ein Kontakt hat sich ergeben, das hätte ich mir niemals im Leben gedacht. Ich bin ein großer Fan der 90er Jahre und Hathaway mit What is Love ist ja so quasi die Hymne der 90er. Mhm. Und dann kommt der zum Interview und wir haben uns so verstanden, dass wir mittlerweile die Nummern austauscht haben und wir hören uns so in regelmäßigen Abständen, dass wir mal so telefonieren, wo er gerade mit seiner 90er-Show unterwegs ist. Also das ist schon, also man lernt sehr viele Menschen kennen, sehr viele schöne und nette Menschen vor allem auch. Ja.
Mhm. Wie beurteilst du so insgesamt die österreichische Musikszene? Da hat es ja so in den letzten 10 Jahren, finde ich, sehr viel getan und du sitzt ja nicht nur, du bist ja einerseits Musiker, aber Moderator und kriegst natürlich wahnsinnig viel mit. Warum boomt die österreichische Musikszene plötzlich so?
Die hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Also es hat ja Zeit gegeben, da war Austropop immer am Vormarsch. Ja? Und also nicht falsch verstehen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Ambrose, Danzer und Co. Ich liebe österreichische Austropop-Musik, weil das auch zu uns gehört, ja. Vor allem, weil es halt auch in Mundart gesungen ist. Aber ich glaube, dass das auch irgendwann einmal so ein bisschen einen Overkill erlebt hat, dass das halt einfach nichts geändert wurde an diesem Sound, wo dann halt der Markt überflutet wurde in den 90ern, speziell 2000ern von Amerika, von ja, allen möglichen Künstlern. Und in den letzten Jahren hat sich da in der Produktion oder auch vielleicht im Mindset, ich weiß es nicht genau, aber es hat sich was am Sound getan, wenn man so Leute anhört, wie zum Beispiel Thorsten Einerson, der super international klingt. Ich wundere mich, warum der nicht in Amerika, ja, im Radio läuft. Das verstehe ich nicht, weil es kann dort genauso mithalten. Aber ich glaube, dass gerade dieser Wandel, dass es moderner klingt, dass es auch mal ein bisschen was anderes ist, vielleicht eben auch mal Englisch, aber auch Deutsch, dass da einfach die Radiosender auch wieder aufgesprungen sind und gesagt haben, vielleicht sollte man da auch wieder mal ein bisschen den österreichischen Markt unterstützen und nichtsdestotrotz, ich persönlich sehe das so, dass sowieso österreichische Musik viel mehr im Radio gespielt werden sollte. Gott sei Dank machen das die Sender auch schon, vielleicht die Privaten ein bisschen mehr als andere, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann.
Ja, so hört man, ne?
Ja. Muss man sagen. Aber da ist vielleicht auch ein bisschen bei den Privaten der Kontakt halt näher zu den Local Heroes, ja. Mhm. Also zum Beispiel eben Kompass Nord damals, die Partie von Patrick, ja, das klar, dass das jetzt vielleicht nicht gerade beim Wiener Radiosender interessant ist, aber für den lokalen Sender auf jeden Fall.
Und das zeigt aber eh, dass du auch jemand bist, der halt auch jüngere, noch aufstrebende Musiker zu einem gewissen Grad auch fördert.
Ja, unbedingt.
Ist das, empfindest du das so, dass das die Aufgabe von Radio so ein bisschen ist? Ja,
ja, unbedingt.
Weil da gibt es ja dann andere Sender, die sagen, wir spielen die Hits. Ne?
Ja, dann...
Wenn was ein Hit ist, spielen wir es, und wenn es aber noch keiner ist, spielen wir es nicht.
Ja. Ja, dann bitte an die Radiosender, spielt eure Hits, macht das Radio für die Zielgruppe, die beim Markttest angerufen wird, damit der Erlösschlüssel passt. Aber meine Meinung, meine persönliche Meinung, ja, ist, man soll durchaus Radio für die breite Masse machen, auch die nicht gerade vom Marktforschungsinstitut angerufen werden, weil davon lebt aber auch Radio, ja. Und ich meine, wo willst du mit Bands sonst hin, wenn nicht ins Radio? Das ist die beste Promotion, aber auch im beidseitigen Verhältnis, ja. Also es ist eine Win-Win-Situation. Ich bin froh, wenn ich neue Musik bekomme, im besten Fall von vor der Haustür. Im Gegenzug bekomme ich aber dafür den Fanclub von dieser Band und stelle den Sender ja auch wieder in ein besseres Licht und sage, okay, wir interessieren uns für euch, ja. Und wir bieten euch die Plattform zu sagen, so, da sind wir, ja. Man muss ja jetzt nicht gleich übertreiben und sagen, diese Hot Rotation, dass ein Song so und so oft am Tag ist, ja, aber zumindest einmal vorstellen und sagen, schau, die gibt's, und schauen wir mal, wie es die Hörer empfinden, wenn sie davon mehr wollen, ja, dann spielen wir einfach mehr, ja. Mhm.
Entwickelt man da dann mit der Zeit auch so ein bisschen ein Sensorium dafür, wo man sagt, aus dem oder der wird was, da habe ich kein sehr gutes Gefühl, jetzt jenseits der Musik, meine ich, sondern wie sich jemand gibt, wie jemand auftritt und so weiter.
Natürlich, also das kriegt man dann schon langsam ins Gespür, vielleicht nicht gerade am Anfang, aber im Laufe seiner eigenen Radiokarriere kann man natürlich Menschen immer mehr lesen, weil man auch recht viel mit ihnen zu tun hat, sei es jetzt am Telefon, speziell am Telefon, das heißt, ich bin nur auf die Stimme beschränkt und muss aber einschätzen, wie ist der Typ jetzt so, wie weit kann ich mit dem gehen, gerade so im Comedy-Sektor, ist das immer so ein schmaler Grat zwischen beleidigen und lustig, und das war immer so mein Ding. Wir können gemeinsam lachen, aber nie ich über dich. Mhm. Maximal kannst du über mich lachen. Mhm. Das ist das Wichtigste überhaupt, aber nie jemanden auslachen, mit jemanden lachen. Und dazu gehört Menschenverständnis dazu. Und das, je mehr Kontakt du zu Menschen hast, je mehr du mit ihnen redest, ja, und je länger du mit jemanden redest, umso mehr lernst du auch über ihn kennen. Und das hilft dir aber auch in Zukunft zu sagen, ja, bei dem kann ich es mir vorstellen, dass er den Druck vielleicht der Musikbranche standhält oder der Radiobranche, und bei dem anderen weißt du schon relativ schnell, ja, könnte funktionieren, wird aber sehr schwierig werden. Also man kann alles erlernen, aber so ein bisschen was sollte sowohl in der Musik als auch im Radio in die Wiege gelegt worden sein. Das kann nicht schaden, und das macht dann letztendlich dieses kleine erst ein bisschen anders.
Keinen Unterschied aus, ja. Du selber stehst ja sehr auf elektronische Musik. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die klassische Antenne Steiermark-Musik. Ne? Aber was fasziniert denn elektronischer Musik?
Ein Instrument war mir immer zu kompliziert. Ganz einfach gesagt, nein, ich habe schon Instrumente gespielt und eben steirische Harmonika, ich habe Klavier gelernt, aber da habe ich maximal den L17 im Klavier. Mhm. Elektronische Musik war für mich relativ schnell einfach zu machen mit den Mitteln, die ich zu Hause habe, weil du brauchst im Prinzip bloß den Computer, eine Musikproduktionssoftware, ein paar coole Synthesizer und ein Piano daneben, dass du das ansteuern kannst. Und es war für mich relativ einfach, schnell zu Ergebnissen zu kommen, weil ich habe keinen Sänger braucht, ich habe keinen Gitarristen braucht, keinen Bassisten oder Schlagzeuger, sondern habe das alles programmieren können. Und ja, das war einfach für mich einmal ein Experiment. Und das ist dann immer mehr geworden. Musik habe ich immer schon geliebt, ja. Und ich habe sie dann aber mal von dieser Seite, von der Machart kennengelernt. Und ich bin nach wie vor immer wieder beim Experimentieren, wo kann es ungefähr hingehen. Bin da aber auch noch nicht ganz am Ende von dem Ganzen. Also da wird es definitiv auch in Zukunft noch mehr geben, ja.
Also das ist schon etwas, was du weiter betreiben musst. Ja. Ich glaube, als DJ trittst du ja kaum noch auf.
Genau.
Oder gar nicht mehr, oder?
Derzeit nicht.
Gar nicht
das
mehr,
ist
ja,
richtig.
Derzeit nicht.
Das habe ich damals beendet, nicht ganz, aha, auf Pause gedrückt, weil das Feuer kochte noch in mir. Aber ich zwinge mich selber, dass ich sage, nein, es ist jetzt noch nicht so weit.
Mhm. Aber mit elektronischer Musik beschäftigst du dich, haben wir im Eingang gehört, genau. Olmerer Kunst natürlich, das ist ja schon mal eine Riesenhausnummer bei so einem, der jetzt ja gerade ein bisschen in aller Munde ist, ne?
Mitwirken
zu dürfen, oder? Ist gewaltig, oder?
Ist eine Riesenehre gewesen, wirklich, eine Riesenehre. Vor allem, weil für Musik für mich ja eher so noch diesen Hobby-Status hat. Kollegen, der Patrick, der Benedetto Freisinger eben, der Produzent von PDBF Records, der sagt immer, Alter, du musst releasen, bitte, hau deine Songs raus, die sind so geil. Und da komme ich mir dann wieder selber in die Quere mit meinem Perfektionismus, dass ich sage, ich muss noch ein bisschen überlegen, ich muss vielleicht da noch ein bisschen am Sound feilen. Also ich stehe mir da, glaube ich, noch ein bisschen selber im Weg, aber ja.
Aber du hast schon vor, da noch mehr zu machen.
Absolut,
in die
ja
Richtung, weil es dich einfach auch interessiert.
Absolut,
aber
ja.
Aber dein Leben ist Radiomoderator.
So kann man das sagen, ja. Mhm. Und Almi war eben wirklich ein glücklicher Zufall. Die haben mich am Freitag am Abend angerufen aus dem Studio, da haben sie Kunst gerade geschrieben gehabt. Haben gesagt, hättest du Lust, den offiziellen Remix zu machen? Und ich habe gesagt, warum rufst du nur an? Schick einfach. Natürlich. Und am Samstag, also Freitag kam der Auftrag, Samstag habe ich die erste Demo hingeschickt, worauf der Benny aus dem Studio, also der Almerer, mir eine Sprachnachricht geschickt hat, dass er gerade das Derbest feiert. Ja. Mhm. Und am Sonntagabend war das Projekt schon fertig und ich habe den fertigen Song dann ins Studio zurückgeschickt.
Das ist sehr cool, oder?
Das war der absolute Wahnsinn, ja.
Bevor wir jetzt zum Wordrap kommen, reden wir noch über ein, sage ich mal, interessantes Hobby, das der Markus Dietrich betreibt und das fast ein bisschen aus der Zeit gefallen anmutet. Ne? Du bist Amateurfunker. Ne?
Genau, ja.
Ich kann mich schon an Zeiten erinnern, da war das sehr in, ja, und sehr hip. Ja. Um ehrlich zu sein, ich wusste gar nicht, dass das noch existiert. Wie kam es dazu? Wie wird man Amateurfunker?
Ja, das hat angefangen eigentlich in diesem Dreivierteljahr, wo ich mir die Auszeit gegönnt habe. Da war eben Quantenphysik, Wellen und Teilchen. Und so im Zuge der Wellen bin ich irgendwie eben über Funkwellen gestolpert. Und ich habe noch so einen alten Scanner zu Hause gehabt, wo man so die ganzen Frequenzbänder abscannen kann und bin dann zufällig einmal auf eine Amateurfunkfrequenz gestoßen. Und man muss vielleicht dazu sagen, Amateurfunk ist ja jetzt nicht das gleiche wie das, was die Trucker in ihrem LKW haben. Das ist CB-Funk, das kann jeder machen. Amateurfunk ist spezieller auf anderen Frequenzen und halt viel weiter. Also ich kann mit dem Amateurfunk, wenn ich da jetzt im Garten eine Antenne aufstelle, mit Amerika quatschen. Mhm. Ganz locker. Wenn die Bedingungen passen.
Gut, das kann man mit dem Handy auch, ne?
Das kann man mit dem Handy auch. Aber anders schaut's aus, wenn der Strom weg ist zum Beispiel. Nehmen wir mal her, dieses Thema Blackout. Wenn du sowas hast, dann kannst du halt tatsächlich noch eine Kommunikation führen. Mhm. Und letztendlich, weißt, wo
ich
man.
Ich glaube, du nutzt es ja auch sogar ein bisschen der Landeswarnzentrale.
Genau, also ich habe so ein bisschen die Krisenkommunikation. Wir haben im Styria Media Center, wo ja die Antenne Steiermark beheimatet ist, eine Notfunkstation aufgrund meiner Expertise errichtet. Die soll eben für so einen Blackout-Fall gut sein oder beziehungsweise da halt eben zum Einsatz kommen. Weil, ich meine, es ist alles besser als ein Leuchtpatronen in die Luft schießen. Ja. So hast du zumindest einmal die Möglichkeit, ein wenig Kommunikation zu führen, ja, und zu eruieren, in welcher Lage befindest du dich gerade. Mhm. Ja. Ist jetzt zum Beispiel Graz ohne Strom oder ist die halbe Steiermark ohne Strom? Weil dann kannst du ja schon mal ein bisschen weitreichender greifen. Und ich bin ein sehr technischer Mensch, ich interessiere mich für das und irgendwie hat es dann auch passt, habe da mir die Unterlagen aus Wien vom österreichischen Versuchssenderverband zuschicken lassen, habe das in einem Eigenstudium gelernt, habe mich dann bei der Fernmeldebehörde angemeldet zu einer Prüfung. Ja, und habe die Prüfung bestanden.
Ja, da gratuliere ich herzlich. Danke. Und das heißt, funkt man da auch dann mit anderen oder mit Gleichgesinnten?
Mit Gleichgesinnten, okay. Ja, genau. Also
gibt es ein Verzeichnis der Amateurfunker?
Gibt es auch. Man kann, also jeder hat sein eigenes Rufzeichen. Bei mir ist es Oscar Echo 6 Delta Victor Mike, also OE6 DVM. Das ist jeden Amateurfunker zugeordnet, das ist quasi wie dein spezieller Name oder deine Versicherungsnummer und mit der musst du dich auch in den Funkverkehr hineinmelden. Da triffst du auf Gleichgesinnte, auf Amateurfunker, manche sind Prepper, die sie eben für den Katastrophenfall zum Beispiel schon mal vorbereiten. Mir macht einfach Spaß, ich habe da jetzt nicht gerade die große Prepper-Absicht. Ich habe Gott sei Dank ein bisschen was dem Unternehmen dadurch geben können, was auch sinnstiftend ist. Und ansonsten beschränkt sich das sehr viel auf wissenschaftliches Ausprobieren, neue Kommunikationswege zu finden und vielleicht sich auch mit sehr interessanten Menschen zu unterhalten. Ja. Mhm. Weil, weißt du, gesagt hast, ja, du hast gar nicht gewusst, dass es das nicht gibt. Ja, klar, es trifft einen kleinen Personenkreis, aber wo das Auto erfunden worden ist, hat man auch keine Pferde abgeschafft, weißt
du? Richtig. Und auch und, Vinyl gibt's noch, ne?
Genau. Mhm. Und der Amateurfunk hat nach wie vor seine Berechtigung, weil da einfach wirklich tolle Sachen passieren mit sehr, sehr tollen Menschen.
Mhm. Ja, jetzt haben wir nochmal deine Augen richtig zu leuchten begonnen. Ja. Das sehen jetzt nicht alle, aber ich sehe es, das freut mich natürlich sehr. Wir nähern uns jetzt eh schon langsam dem Ende dieses Podcasts. Jetzt spielen wir nochmal Musik, würde ich sagen, bevor wir dann noch einen kurzen Word-Rap mit dem Markus machen. Und wir hören wieder an von deinen Oldtime-Highs natürlich, In the Stone von Earth, Wind and Fire. Zum Wordrap, das ist relativ eine einfache Geschichte. Ich beginne einen Satz und du stellst den Satz fertig.
Sehr gerne.
Kannst da, wenn du magst, ein bisschen was dazu sagen. Das ist Erklärungsnöte. Not gibt. Ne?
Sehr surreal, weil normalerweise ist es immer umgekehrt. Ich fange mit dem Satz an und mein Interviewpartner.
Ja, die ganze Situation wird wahrscheinlich für dich ein bisschen surreal sein, ne? Dass absolut. Du befragt wirst und nicht umgekehrt. Ja. Aber das ist ja schön. Gut, dann starten wir los. Rap. Die Steiermark ist für mich
die Heimat und ein sehr, sehr starkes Herzgefühl.
Musik ist
Leidenschaft, Hobby, vielleicht mit Geschmack auf mehr.
Diesen Star hätte ich gerne im Studio.
Boah, schwierig. Es gibt so viele Menschen, aber leider, den ich wirklich gerne mal getroffen hätte, der ist leider schon verstorben. Bud Spencer.
Bud Spencer, ja. Wirklich?
Ja.
Okay. Das ist ja interessant. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Mein größter Erfolg war?
Mein größter Erfolg, ja, eigentlich könnte man schon sagen, der Comedy-Preis 2017, wie gesagt, hat mich schon sehr stolz gemacht, dass da eine Fachjury gemeint hat, ja, du bist der Lustigste in ganz Österreich.
Peinlich ist mir?
So ziemlich nichts.
Ein perfekter Feierabend bedeutet?
Gute Freunde, gute Gesellschaft, etwas Ruhe, kann aber manchmal auch sehr laut sein.
Der Moment, der alles veränderte, war?
Das erste Mal eine Radiosendung zu moderieren. Also mit 15 Jahren, das war ganz krass.
Wenn das Mikrofon aus ist, höre ich am liebsten?
Stille.
Der Satz, den ich am häufigsten höre, ist?
Der Satz, den ich am häufigsten höre, ist? Hast du das eh gesehen? Muss ich kurz erklären, ich bin halt jemand, der gern 50% vorbereitet, aber die restlichen 50% eben nicht. Und das macht dann hin und wieder mal zum Beispiel einen Chef vom Dienst, einen Redaktionsleiter unrund, weil ich halt diese zum Beispiel ein Interview erst in letzter Sekunde irgendwie in die Playlist reinziehe. Und dann kommt der, du hast du gesehen, dass wir nur noch mehr 20 Sekunden haben?
Okay.
Ja, 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 alles in Ordnung. Aha. Und dann in den letzten 5 Sekunden landet das Interview drin.
Gut, heute hat sich das alles so angehört, als wenn du gut vorbereitet wärst. Zumindest kannst du sehr viel über dich selbst erzählen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich für diesen Einblick in die Welt eines Radiomoderators. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich sage recht herzlichen Dank eben, dass ich bei dir da heute in den Podcast vorkommen habe dürfen. Das ist mir wirklich eine große Ehre. Und wie gesagt, genau das sind auch, und das ist auch wieder so ein Moment. Der Preis ist zwar schön, den wir angesprochen haben, aber das ist mir einfach viel mehr wert, weil ich weiß, das kommt jetzt von Herzen und das ist kein Gegenstand, das ist ein Gefühl.
So ist es. Was für Schlussworte. Vielen Dank.
Danke dir.